Wenn ihr jetzt das erste Bild seht von meiner Präsentation, könnt euch das vielleicht an einen Ferienprospekt erinnern. Das ist es nicht. Trotzdem habe ich einen Ferienprospekt mitgenommen, aber ein bisschen von einem anderen Land. Ich darf im Mai, so Gott will, vom 20. bis 29. Mai eine Reise begleiten auf dem sogenannten Jakobsweg. Und zwar eine Reise, die eine ganz spezielle Route wählt von dem Jakobsweg, von Süden nach Norden, also man fliegt nach Sevilla und geht dann mehr oder weniger der portugiesischen Grenze noch Richtung Norden. Alles Weitere steht hinten auf dem Flyer. Es würde mich sehr freuen, wenn vielleicht das eine oder andere von euch mitkommt. Wir haben einen fantastischen Reisebegleiter, den ich schon mehrere Reisen machen durfte mit ihm machen. Und ich werde eine Andacht halten auf dieser Reise. Ja, klar. Genau. Ja, dieses Bild ist nicht unbedingt früher entstanden, aber was wir sehen, ist viel früher entstanden, vor rund 4.500 Jahren. Und in dieser Zeit, oder noch etwas länger sogar, wie auch immer, in dieser Zeit ist eine Geschichte angesiedelt in der Bibel, die mich als Kind schon enorm fasziniert hat. Ich hatte in der zweiten, dritten Klasse vermutlich eine Religionslehrerin, die ist Sarasin, sie kam von Basel ursprünglich. Und Frau Sarasin hat uns Kinder dann zusätzlich zum normalen Religionsunterricht eingeladen, am Mittwochnachmittag zu ihr nach Hause zu kommen. Und da hat sie uns die Josefsgeschichte erzählt. Ich komme nicht aus einem bewusst christlichen Elternhaus und hatte mit der Bibel und so überhaupt keine Berührung. Aber ich weiß und bin heute überzeugt, diese Frau Sarasin hat damals in mein Herz das Vertrauen in Gottes Wort gelegt. Durch diese Josefsgeschichte. Denn als ich dann später mit 17 Jahren im Lehrseminar in Luzern die Bibel selber gelesen habe, ging es mir eigentlich nie darum, ob das stimmt oder nicht, was in der Bibel war. Denn es war für mich sonnenklar, das stimmt einfach, Frau Sarasin hat es gesagt. Es ging mir dann nur noch darum zu verstehen, was da eigentlich drinsteht. Und dadurch bin ich dann zum Glauben gekommen. In der Josefsgeschichte wissen wir, dass die Brüder ihn verraten haben. Dann kam er nach Ägypten. Dort unten ist er dann aufgestiegen beim Potiphar. Und dann ist er wieder ins Gefängnis gekommen. Und dann hat er zwei Gefangenen die Träume ausgelegt. Und einer davon hat dann später dem Pharao gesagt, ich weiß einen, der kann Träume auslegen, aber der ist im Gefängnis. Damals, als der Pharao diese Geschichte geträumt hat von den 7 fetten Kühen und dann diesen 7 mageren Kühen. Und dann hat der Pharao gesagt, holt den raus aus dem Gefängnis, und schon stand Josef ein paar Stunden später vor dem höchsten Mann in Ägypten. Er hat ihm den Traum ausgelegt und hat gesagt, du solltest dir einen weisen Mann wählen, der während den 7 fetten Jahren Vorräte anlegt, damit sie dann während den 7 mageren Jahren zu essen haben. Und dann hat der Pharao gesagt, ich kenne diesen weisen Mann bereits, du bist es. Und so wurde Josef von einem Tag zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Später sind dann seine Geschwister gekommen, haben Getreide gekauft, dann hat es da ein paar Komplikationen gegeben. Schlussendlich hat er sich dann ihnen zu erkennen gegeben und hat dann gesagt, holt eure ganzen Verwandten, eure Frauen, eure Kinder und auch meinen alten Vater Jakob und kommt nach Ägypten. Der Pharao lädt euch ein, damit ihr die restlichen Hungersjahre hier in Ägypten leben könnt. Und so ist es dann gekommen und sie sind rund 70 Personen nach Ägypten gekommen. Ich habe mich gefragt, was sind das für Leute? Migranten, sagen wir ihnen heute. Wirtschaftsflüchtlinge? Sind es sogar Klimaflüchtlinge gewesen? Denn das Klima hat damals wahrhaftig verrückt gespielt. Wie auch immer. Die haben alles zurückgelassen und sind mit nichts außer ihren paar Herden und dem, was sie auf der Haut hatten, nach Ägypten gekommen und haben bei Null angefangen. In der Fortsetzung von dieser Geschichte, und ich beziehe mich jetzt auf das Kapitel 47 im ersten Buch Mose, Wir haben das in unserer Kirche während den letzten Jahren so gehalten, dass wir immer in den zwei ersten Monaten im Jahr das erste Buch Mose ausgelegt haben. Jedes Mal ein ganzes Kapitel, so während die mehreren Jahren. Und jetzt sind wir zum Schluss gekommen, da war eben dann kürzlich das Kapitel 47 daran. Da bin ich darauf gekommen, dass wir in diesem Kapitel 47 Wege finden für gelingendes Leben und für gute Beziehungen. Und das möchte ich euch heute Morgen ein bisschen ausbreiten. Ich glaube, es sind Wege, die ganz besonders heute in unserer Zeit wieder so entscheidend sind, in einer Zeit, wo sich zum Beispiel große Staaten erlauben, diese Wege einfach mit Füßen zu treten. Der erste Weg, den wir hier entdecken, ist Zuverlässigkeit. Im ersten Vers heißt es nämlich, wie versprochen ging Josef zum Pharao. Er hat das nämlich seinen Geschwistern und seinem Vater versprochen, ich werde dann beim Pharao bei euch ein gutes Wort einlegen. Und da heißt es, wie versprochen ging Josef zum Pharao. Was heißt das? Josef hält Wort. Wenn Josef A sagt, dann macht er auch A und wenn er B sagt, macht er auch B und nicht umgekehrt, wie wir es heute fast jeden Tag in den Medien hören. Das ist ja kaum mehr zu ertragen. Er geht also zu seinem Chef und wir dürfen nicht vergessen, obwohl Josef der zweithöchste war, war der Pharao Lichtjahre höher als Josef, denn bei den Ägyptern galt der Pharao als eine Art Gott. Das war nicht nur irgendwie ein mächtiger Mann, sondern das war eine Gottheit. Und er setzt sich dort bei diesem Diktator, der Pharao wahrhaftig kein demokratisch gewählter König, er setzt sich dort ein für seine Familie. Er hält Wort, Josef ist zuverlässig. Ja, vielleicht ist mir das nur aufgefallen, weil das eigentlich auch eine typisch schweizerische Eigenschaft ist, dass wir zuverlässig sind, dass unsere Produkte eine gute Qualität haben. Aber ich meine, es ist doch wirklich eine Wohltat, wenn man mit Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten kann, auf die man sich verlassen kann. Im Geschäft, in der Kirche, im Staat. Menschen, die Wort halten, Menschen, die Termine einhalten, Menschen, die ihre Aufgabe erledigen. Ich finde das eine gute Sache. Natürlich ist das jetzt mal eine sehr menschliche Ebene, die ich da gezeichnet habe, aber es ist sehr einfach, diesen Begriff auch auf Gott zu übertragen. Denn Gott ist auch zuverlässig. Psalm 11, Vers 7. Der Herr ist zuverlässig und gerecht. Deshalb liebt er alle, die sich an das Recht halten und aufrichtig nach seinem Willen leben. Sie werden ihn einst schauen. Oder noch ein anderes Wort, das eigentlich dasselbe bedeutet wie zuverlässig, nämlich treu. 1. Korinther 1, 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid durch zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir haben einen Gott, der zuverlässig und treu ist. Ich finde das schon mal eine ganz fantastische Voraussetzung, um mit diesem Gott in Beziehung zu leben. Ein zweites Stichwort, das mir aufgefallen ist bei dieser Geschichte, ist Transparenz. Nun steht also Josef vor diesem Pharao und dann sagt er, mein Vater und meine Brüder sind von Kanaan hierher gekommen. Ihren Besitz und ihre Viehherden haben sie mitgebracht. Sie leben jetzt in Goschen, das ist eine Provinz gewesen von Ägypten. Dann holte er 5 seiner Brüder herein, stellte sie vor den Pharao. Welchen Beruf übt ihr aus? Fragte der Pharao. Wir sind Hirten, wie schon unsere Vorfahren, antworteten sie. Wir möchten uns gern vorübergehend in Ägypten niederlassen. Die Hungersnot in Kanaan wird immer unerträglicher. Alle Weideplätze für unsere Herden sind vertrocknet. Was passiert hier eigentlich? Ja, Josef sagt einfach dem Pharao, sie sind jetzt hier. Und dann bringt er noch 5 seiner Brüder mit. Alle 12 wollte er wohl nicht vorstellen oder die anderen 11. War ihm vielleicht etwas zu massiv. Und dann haben sie einfach gesagt, was sie gemacht haben, was sie geplant haben und was sie möchten. Transparent haben sie orientiert. Jetzt denkt ihr, ja bitte, für das bin ich heute Morgen nicht aufgestanden, um so etwas zu hören. Das ist ja so etwas von logisch. Das ist ja überhaupt nichts Besonderes. Oh, täuscht euch nicht. Ich mache auch viele Seminare in Firmen und Unternehmen und Kirchen und sozialen Institutionen. Und etwas, was ich in den letzten 15 Jahren immer wieder gehört habe, ist, dass mir Leute in Firmen sagen, wir werden so schlecht orientiert. Wir werden so schlecht informiert. Wir wissen manchmal gar nicht, was läuft. Plötzlich kommt ein Entscheid und zack, zack, du hier und du dort. Und dann merke ich, wenn die Leute das sagen, da schwingt so etwas Bitteres mit. So etwas Enttäuschtes. So etwas, so im Stil, ja, wir sind so der letzte Dreck. Sie sagen das nicht so. Aber für mich klingt das irgendwie so mit. Weil sie nicht richtig transparent gut informiert worden sind. Ich habe in den letzten paar Jahren auch in meiner erweiterten Familie, also im Besonderen mit meinen Söhnen und mit meinen Schwiegertöchtern, hat eine Schwiegertochter und einer hat eine Schwiegerfreundin, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, gell? Also habe ich gemerkt, dass es auch da wichtig ist, dass wir als Eltern transparent mit unseren Söhnen reden, zum Beispiel, was mit unserem Haus passiert, jetzt wo wir doch uralt sind und kein so riesiges Haus mehr brauchen, in ihren Augen. So. Und ich habe das nicht gemacht. Ich habe da irgendwie, wir haben schon darüber geredet, meine Frau und ich hin und her überlegt und auch gerechnet und weiß was, wie man das halt so macht. Aber wir haben nicht darüber gesprochen und dann ist es mal so richtig, puff, eruptiv rausgekommen von der anderen Seite. Dass sie sich wirklich ärgern über uns. Und das kam so heftig, dass ich zuerst fast einen Herzinfarkt hatte, muss ich euch also sagen. Gott sei Dank nicht, aber es hat furchtbar wehgetan. Ich habe mich grausam geärgert. Bis ich dann gemerkt habe, die haben eigentlich recht. Wir hätten auch schon darüber informieren müssen, dass wir gar noch nicht wissen, was wir tun sollen. Und nicht erst das Endresultat präsentieren. Es ist mir da aufgefallen und wirklich eingefahren. Und auch in der Kirche habe ich immer wieder gemerkt, da habe ich es vermutlich besser gemacht als in der Familie, dass man jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir etwa 12 Infomails verschickt. Immer mal wieder, wieso das, wieso dies und so, was läuft nicht. Wir haben der Gemeinde auch gesagt, was wir alles nicht wissen und wo wir überhaupt noch nicht weiterkommen in gewissen Fragen. Wir haben gemerkt, dass schafft Vertrauen, wenn man nicht nur über das Endprodukt informiert, sondern schon über den Weg. Das ist mir so in den Sinn gekommen, als ich das gelesen habe. Ja, und jetzt, liebe Gemeinde, möchte ich euch noch etwas informieren, das euch indirekt auch betrifft. Viele wissen es vermutlich. Aber in unserem Verband haben wir ja einen Vorstand, also ich rede jetzt vom Gemeindeverband, VFMG, nicht von dieser Gemeinde hier. Und dieser ganze Vorstand tritt Ende Jahr zurück, also alle diese Mitglieder stellen sich nicht mehr zur Wahl. Und das ist eine ziemlich herausfordernde Situation für unseren Gemeindeverband. Und deshalb hat dieser Vorstand, der jetzt noch im Amt ist bis Ende Jahr, eine Wahlkommission berufen von 5 Leuten. Da darf ich auch dabei sein und die sollen jetzt einen Vorschlag machen dann für die nächste Delegiertenversammlung am 22. Oktober für einen neuen Vorstand. Wir fangen also bei Null an, in einem gewissen Sinn. Und ich sage euch das auch transparent. Wir haben jetzt rund 50 Namen vorbekommen, teilweise auch aus eurer Gemeinde übrigens, Vorschläge und so. Und wir gehen jetzt auf einzelne dieser Leute zu, nach und nach, sind jetzt gerade dran. Und da möchte ich euch einfach bitten, tragt das im Gebet mit. Ich glaube persönlich, dass die Zukunft unseres Verbandes sehr wesentlich davon abhängt, wer diesen Verband ab nächstem Jahr weiterleitet. Und da möchte ich euch einfach um Gnade bitten, dass ihr betet, dass Gott Herzen öffnet. Wir wollen keine Leute überreden, du musst jetzt da rein und komm jetzt und überhaupt und so. Wir fragen sie sehr ernsthaft, aber wir rechnen und beten darum, dass Jesus selber sie innerlich anspricht. So, dass sie wie merken, das ist jetzt meine Berufung und meine Aufgabe. Noch ein Satz dazu. Unser Gott ist ein Gott, der Information liebt, über alles liebt. Ich finde immer wieder fasziniert, wie genial Gott informiert. Du hast vorhin, nein, der andere René hat von Jesaja zum Beispiel gesprochen, die all diese Propheten, was waren die? Nichts als Informationsportale Gottes. Die haben dem Volk Gottes gesagt, wo es geschlagen hat, was Gott will und was er nicht will. Und die ganze Bibel ist eigentlich nichts anderes als Gottes Informations, ja, Tool, wie man das heute so schön ausdrückt. Gott will, dass wir gut informiert sind. Deshalb hat er uns Gottes Wort gegeben. Und der ganze Missionsauftrag ist eigentlich nichts anderes als ein Informationsauftrag. Die gute Nachricht Gottes soll in allen Sprachen, in alle Völker und Stämme hinausgehen, damit die Menschen sich für Jesus entscheiden können. Ohne die Information, wer er ist, können sie sich ja gar nicht für ihn entscheiden. Sie brauchen die Predigt, sagt Paulus. Aber es ist nicht nur die Predigt, die dazu dient, sondern ganz viele andere Dinge auch. Ja, und dann hat Gott auch ein paar Dinge sehr deutlich gesagt, was er will. Zum Beispiel, der Herr hat euch doch längst gesagt, oder man könnte jetzt auch sagen, der Herr hat euch doch schon längst darüber informiert, was gut ist. Er fordert von uns Menschen nur eines: haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt mit Ehrfurcht vor eurem Gott. Steht schon im Alten Testament. Wir kommen zu Punkt 3. Im 1. Mose 47 ist auch von Bitten die Rede. Erst nach diesen vielen Informationen, die die Söhne von, oder die Brüder von Josef und er selber dem Pharao gegeben haben, erst nach diesen Informationen heißt es dann: bitte gib deine Zustimmung, dass wir in Goschen wohnen können. Das ist eigentlich überraschend, denn der Pharao hat schon vorher gesagt: hol deine Familie, Josef, sie können dann in Goschen leben. Jetzt fragen sie noch einmal, um ganz sicher zu sein, dass der Pharao noch weiß, was er mal gesagt hat, um sich da abzusichern. Und sie nehmen das nicht einfach so in Anspruch, sondern sie bitten noch einmal: ist es okay für dich, wenn wir in Goschen leben? Liebe Gemeinde, ich glaube zunehmend, dass wir vieles nicht bekommen im Leben, weil wir nicht bitten. Und dass wir vieles auch darum nicht bekommen, weil wir vielleicht schon bitten, aber diese Bitte ist fast schon so eine Art wie eine Forderung. Und häufig bekommen wir auch darum Dinge nicht, weil wir nicht sehr gut informieren, weshalb wir um etwas bitten, wenn wir um etwas bitten. Versteht ihr? Dieser ganze Informationspart ist vorher ganz wichtig. Das gilt auch in der Ehe. Da sagt vielleicht der Mann: ich will. Finde ich übrigens ein tödliches Wort in jeder Beziehung. Das kannst du einfach nicht sagen in einer Ehe. Ich will. Wenn schon, kannst du sagen: ich möchte, es wäre mir wichtig, können wir darüber reden. Aber du kannst in der Ehe nicht sagen: ich will. Ihr seid zu zweit. Da müsst ihr zusammen einen Weg suchen. Und ich glaube, wir bekommen einfach viele Dinge auch nicht, weil wir so unglücklich uns formulieren oder auftreten. Ich glaube, auch in der Kirche gibt es Projekte, die super gut sind, die man irgendwie mal vor eine Gemeindeversammlung bringt, aber man hat sie nicht genügend informiert. Die Leute haben vielleicht Falsches verstanden, es gibt Missverständnisse und ich mache irgendeinen Vorschlag und dann geht alles Bach ab. Weil die Leute es nicht verstanden haben, weshalb es wichtig ist. Ich glaube, es ist auch in der Gesellschaft so, sogar bei Volksabstimmungen habe ich manchmal das Gefühl, es wird zu wenig gut informiert, weshalb das wichtig ist. Und man versteht es dann nicht. Und dann gibt es irgendwelche Gruppierungen, die sagen, dass das der letzte Mist ist und haben ein paar große Plakate und schon macht die ganze Volksmenge ist in der anderen Richtung unterwegs. Manchmal nicht unbedingt immer in der besten. Deshalb möchte ich dir einfach raten, im Privaten wie im Geschäftlichen, auch in der Ehe, auch mit deinen Kindern, stell nicht nur einfach so Befehle in die Luft und Forderungen, sondern versuche das zu erklären und bitte den anderen. Ja, und liebe Leute, das gilt sogar dann, wenn wir Leute einladen, Jesus aufzunehmen. Da früher mehr als heute, aber da kommen unsere Äußerungen manchmal auch mehr so als eine mächtige Forderung rüber. Du musst, sonst gehst du und so. Paulus hat das anders formuliert. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Jesus. Ich weiß nicht, ob Leute, die wir für Jesus gewinnen möchten, vielleicht etwas offener wären, wenn sie einfach unser tiefes Anliegen spüren würden für sie. Und so, dass unsere Einladung zu Jesus zu kommen, so wie eine Bitte kommt. Bitte überleg es dir noch einmal. Bitte geh noch einmal über die Bücher. Bitte lies doch mal das. Bitte schau doch mal diesen Film. Ich könnte mir vorstellen, dass du da etwas Neues entdeckst. Einfach so ein Gedanke. Punkt 4. Großzügigkeit. Der Pharao wandte sich an Josef. Goschen ist der beste Teil unseres Landes. Gerne dürfen dein Vater und deine Brüder dort wohnen bleiben. Und wenn unter ihnen geschickte Männer sind, kannst du sie zu Aufsehern über meine Herden ernennen. Also ich stelle mir das schon ein bisschen praktisch vor. So heute haben wir auch immer wieder mit Flüchtlingen zu tun, jetzt gerade wieder neu. Und da sagt der Pharao, wir haben da einen super guten Teil, sehr fruchtbar, der beste Teil im ganzen Land, geht dorthin. Ich lasse es einfach mal stehen. Ich habe kürzlich ein fast peinliches Erlebnis gemacht, aber ich habe da halt dran gedacht, an dieses Stichwort, deshalb erzähle ich es euch. Denn Großzügigkeit kann sich auch in ganz kleinen Dingen zeigen. Ich hatte kürzlich eine Sitzung und dann habe ich für mich und für diesen Gast so zwei schöne Patisserie gekauft in unserer Bäckerei. Und als die Frau das so eingepackt hat, ist mir in den Sinn gekommen, dass meine Frau an diesem Tag ja zu ihrem Vater nach Bern fährt. Und da habe ich so den Gedanken gehabt, nimm für die beiden doch auch zwei Stücklein in ein anderes Päckli, he? Und dann gibst du das mit so. Das war schon alles. Das habe ich dann gemacht und sie haben eine Riesenfreude gehabt. Weshalb erzähle ich euch das? Weil mir so Dinge gar nicht so unbedingt einfallen. Ich bin da ein bisschen behindert, ehrlich gesagt. Wirklich, ich glaube, ich bin ein bisschen behindert. Ich habe da irgendwo ein paar Gene nicht richtig eingeordnet. Das kommt mir einfach häufig nicht in den Sinn. Auch beim Tisch, da schenke ich mir einfach Wasser in mein Glas. Aber ich schaue nicht, ob die anderen auch. Das ist wirklich peinlich. Ich bin also wirklich nicht stolz darauf. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe mit Gott einfach Folgendes abgemacht. Ich habe ihm gesagt, du weißt, ich bin behindert. Bitte, du musst es mir einfach sagen. Du musst es mir einfach in den Sinn geben, wenn ich irgendetwas in dieser Richtung tun soll, dann mache ich es. Aber wenn es mir nicht einfällt, kann ich es auch nicht machen. Du musst mir da helfen. Und da in dieser Bäckerei war das so ein kleines bisschen, so ein Erinnern. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, seid einfach offen für Gottes Reden. Wenn euch etwas Gutes einfällt, dann tut es. Fertig, Schluss. Übrigens auch auf Gott gilt das mit großzügig. Schaut mal diesen Vers an aus Jakobus. Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun sollen oder tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben, denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Gott ist großzügig, auch im Geben von guten Gedanken, im Schenken von guten Wegen, im Spüren, was dran ist und was nicht dran ist. Manchmal braucht das auch ein bisschen Zeit. Aber er lädt uns dazu ein. Und ich glaube, das habt ihr alle auch schon längst erlebt, dass Gott nicht ein knauseriger Onkel ist, der nur so immer ein kleines bisschen gibt, sondern dass er ein großzügiger Gott ist, der uns großzügig beschenkt. Vielleicht treten wir da miteinander so einen guten Wettstreit ein für Großzügigkeit. Jetzt kommt ein ganz kämpferischer Punkt. Segnen. Dann brachte Josef seinen Vater Jakob herein. Jakob begrüßte den Pharao mit einem Segensspruch. So, jetzt müsst ihr euch das mal plastisch vorstellen. Dieser Jakob war da schon uralt und schrummelig und irgendwie voll Runzeln und irgendwie eingegangen und nicht mehr der große Kämpfer Gottes wie noch früher. Und jetzt kommt er da so vor den Pharao und gell, der Pharao, der war noch etwa 7 Meter höher als ich jetzt schon, oder? Und da kommt dieses kleine Männchen zum größten Gott der ganzen Welt damals. Und was macht er? Er sagt, ich segne dich im Namen des Vaters,
meines Vaters und Jakob, der Gott von Abraham und Jakob, und ich segne dich.
Irgend so was hat er sicher gesagt. He? Wow. Das macht mir Eindruck. Der ist nicht einfach so gekommen, ich bin das kleine Würstlein da aus Kanaan, das jetzt flüchten musste. Er kommt so im Bewusstsein, ich bin ein Botschafter Gottes. Ich habe Gott erlebt. Und ich segne dich im Namen meines Gottes. Und am Schluss, als er rausgegangen ist, genau dasselbe noch gerade einmal. Es hat mir wirklich Eindruck gemacht. Du kannst segnen. Es gibt Eltern, die segnen ihre Kinder, wenn sie zum Haus rausgehen. Manchmal segne ich meine beiden Großkinder, wenn sie schlafen oder wenn wir zum Beispiel gestern so ein kleines Filmli schauen, so über Kinderlieder, so, wo irgendwelche Schäfchen umherhüpfen und so. Und sie schauen da einfach rein und ich schaue eigentlich mehr die Kinder an als den Film und sage einfach so: Jesus, segne sie. Mach, dass sie dich entdecken. Es sind zwei Mädchen und manchmal sage ich sogar, gib ihnen mal gute Männer. Ist noch ein bisschen früh, ich weiß. Aber man muss es ja sagen, wenn es einem wichtig ist, oder? Und manchmal segne ich auch Leute, die ich treffe. Also nicht die ich kenne, einfach im Bus vielleicht oder im Zug. Oder wenn ich mit dem Auto irgendwo vorbeifahre und dann sehe ich jemanden. Und dann manchmal fallen mir die Leute einfach ins Herz. Dann sage ich einfach, Jesus, segne diesen Mann, diese Frau. Ja, und ich habe vorhin gesagt, das ist ein kämpferischer Punkt. Hört mal, was Jesus dazu gesagt hat. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Bittet für die, die euer Land überfallen. Segnet sie. Weshalb haben wir so Mühe, unsere Feinde zu segnen? Auch den Zaren von Russland. Weil wir immer denken, wenn ich eine Person segne, dann gebe ich ihr ja etwas Gutes eigentlich. Oder vielleicht denken wir sogar, ich segne dann ab, was diese Person macht. Aber das sagt Jesus nicht. Segnen heißt eigentlich, ich lege die Macht Gottes auf diese Person, im Namen Gottes und in der Autorität, die Gott mir als sein Kind gegeben hat, lege ich Gottes Macht auf diese Person. Aha, dann kann ich den Zaren von Russland unbedingt segnen. Denn wenn der etwas braucht jetzt, ist es die Macht Gottes über seinen Gedanken, über seinem Herzen und auch über denen, die um ihn sind. Und wenn ich den Putin segne, dann segne ich ihn im Namen des dreieinigen Gottes, dass der nicht tun kann, was er sich alles noch ausgedacht hat oder was ihm einer von unten eingeflüstert hat. Und deshalb ist Segnen eine Kampfhandlung. Wir können diesen Krieg mitbestimmen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Aber wir können auch die Regierung des anderen Landes segnen, dass sie mutig und weise sind, dass sie keine Fehler machen. Ich bitte ab und zu auch, dass Gott ihnen Ideen gibt, auf die überhaupt noch nie eine Regierung gekommen ist. Denn im Kampf muss man manchmal auch sehr kreativ sein und nicht immer die ausgetretenen Pfade gehen, die man bis jetzt schon gegangen ist und die nicht funktionieren. Und so kannst du auch die Schweizer Regierung segnen. Nicht, weil du mit allem einverstanden bist, aber weil du sie unter den Schutz und unter die Leitung des allmächtigen Gottes stellst. Interessant ist, dass der Pharao auch eine Frage stellt. Er sagt nämlich zu Jakob, wie alt bist du? Wie alt bist du? Er hat auch vorhin schon gefragt, bei den Brüdern hat er gefragt, was arbeitet ihr? finde ich sehr interessant, dass der Mann 7 Meter über der Erde diese kleinen Menschen fragt und sich interessiert für sie. Das ist auch so ein ganz guter Weg, um eine gute Beziehung zu pflegen. Fragen stellen. Ich habe auf der Webseite von unserer Gemeinde ein Dokument hinterlegt mit etwa 3 Seiten guten Fragen, die man sich auch in Kleingruppen und Hauskreisen stellen kann. Damit musst du gar nicht mehr viel vorbereiten, wenn du ein paar von diesen Fragen auswählst. Du kannst das dann finden, wenn du oben diese Webseite eingibst, Focus Lies, und dann gehst du ganz rechts, da wo es Hören und Sehen heißt, und dann klappt das auf, dann kommt Downloads und dann findest du dort Fragen für Kleingruppen, Tiefgängerfragen, Fragen, die eben in die Tiefe gehen. Der 7. Punkt, der mir aufgefallen ist in dieser Geschichte, ist Fürsorge. Glauben heißt ja nicht nur einfach etwas glauben, etwas für wahr halten, sondern Glauben heißt ja auch etwas tun, entsprechend handeln. Und das macht genau Josef hier. Es heißt dann nämlich, Josef gab seinem Vater und seinen Brüdern Grundbesitz im fruchtbarsten Gebiet Ägyptens, wie der Pharao gesagt hatte. Es war die Gegend nahe bei der Stadt Ramses. Er versorgte, Fürsorge, er versorgte jede Familie nach der Zahl ihrer Kinder mit so viel Lebensmitteln, wie sie brauchten. Finde ich wirklich berührend, dass Josef sich um das Wohlergehen seiner Familie gekümmert hat. Er hat alles in seiner Macht Stehende unternommen, dass es seiner Familie gut gegangen ist. Auch da ein kurzes Beispiel noch von meinen Großkindern. Da merke ich, dass ich nicht mehr der Jüngste bin, weil früher habe ich ihm von den Kindern erzählt in den Predigten, jetzt sind die Großkinder dran. Kürzlich ist gut, etwa vor einem Monat, als es noch kalt war, haben wir sie eingepackt, so, mit allem, was darum gehört, oder die beiden Mädchen. Die eine ist 2, die andere ist 4-jährig. Die sind da schon angepackt gewesen und wir haben uns noch anziehen müssen. Die sind fast in Ohnmacht gefallen, weil es da so heiß war dann plötzlich im Eingang, oder? Und dann habe ich da so meinen einen Stiefel so angezogen und dann kommt die kleine 2-jährige mit meinem 2. Stiefel und ist da so hin und her gewankt, weil er ein bisschen zu schwer war für sie irgendwie und hat ihn so neben mich abgestellt. Mir hat das fast, also ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen sentimental geworden vermutlich. Mich hat das so berührt, dass dieses kleine Mädchen gemerkt hat, Opa geht vielleicht besser mit 2 Stiefeln nach draußen. Und sie hat mir den Stiefel gebracht. Fürsorge, wow. Woran erkennt dein Umfeld, dass du fürsorglich bist? So, und jetzt würde ich am liebsten Amen sagen, es wäre nämlich tipptopp der Zeitpunkt dazu. Aber das kann ich einfach nicht, darf ich noch? Ich mache es trotzdem, wenn ich nicht darf. Verstehst du? Weil jetzt kommt eben das so, was, das ist ja bei der Bibel ab und zu so. Dann liest man irgendeinen Psalm, wunderschöne Worte, und dann kommen plötzlich so Sätze, wo man denkt, oh, die gefallen mir jetzt nicht. Wieso muss er jetzt so wettern gegen seine Feinde? Jetzt kommt da noch so etwas, einfach etwas rein, das nicht mehr so harmonisch ist. Und genau dasselbe ist es auch hier. Denn hier kommt jetzt etwas, das stockt mir jedes Mal der Atem, wenn ich das lese. Denn nach diesen Geschichten wird jetzt berichtet, wie das da gelaufen ist mit den Ägyptern, die ja auch nichts mehr zu essen hatten und die dann kamen im 1., 2. Jahr und da gab ihnen Josef das Getreide und sie bezahlten mit ihrem Geld für das Getreide und nach 1, 2 Jahren hatten sie kein Geld mehr und dann kamen sie und haben sämtliches Vieh dem Pharao gegeben, damit sie Getreide bekommen haben. Und dann kommt die Stelle, wo es dann etwa im 3., 4. Jahr heißt: Lass uns nicht sterben, sagen sie zu Josef, kauf uns und unser Land. Wir wollen uns mitsamt unserem Grundbesitz dem Pharao als Leibeigene, als Sklaven mehr oder weniger, zur Verfügung stellen. Nur gib uns Getreide zum Leben und Saatgut, damit unsere Felder nicht veröden. Josef kaufte das ganze Land auf. Weil die Hungersnot so groß war, musste jeder seinen Grundbesitz dem König überlassen. Alle Bewohner Ägyptens wurden zu Sklaven des Pharao. Und dann heißt es dann zu meiner großen Überraschung noch, dass sie sagen, Du hast uns das Leben gerettet, antworteten sie, wir sind gerne Diener des Pharao. Hey, aber stell dir mal vor, was da passiert. Da wird ein gesamtes Land verstaatlicht. Mit sämtlichem Grundbesitz, mit sämtlichen Tieren und mit sämtlichen Menschen. Und Josef arrangiert all das. Ich weiß, es gibt sicher eine gute Antwort auf dieses Problem, aber es macht mir ein bisschen Mühe, ehrlich gesagt. Und trotzdem gibt es da zwei Aspekte, die man durchaus auch aus diesem Zusammenhang ableiten kann. Der erste Aspekt, den möchte ich nur ganz kurz skizzieren, das ist Loyalität. Josef war seinem Chef gegenüber loyal. Er hat alles gemacht, was seinem Chef nützt. Und das hat letztlich auch ihm genützt. Loyalität ist eigentlich grundsätzlich eine sehr gute Sache, wenn man es nicht übertreibt. Man kann einem Chef gegenüber auch zu loyal sein, wenn der Dinge dreht, die man eigentlich anklagen sollte. Aber ich finde auch in unserer Gesellschaft, dass wir da einen Generationenvertrag haben zum Beispiel, dass die Jungen, die Berufstätigen arbeiten und auch bezahlen für die Leute, die nicht mehr berufstätig sind. Also ich gehöre jetzt dann bald dazu, also zahlt ruhig fest ein da bei der AHV, das ist sehr nett von euch. Aber es ist noch etwas anderes, was mir aufgefallen ist und das ist jetzt mehr eine allegorische Deutung und damit möchte ich dann aufhören. Josef ist ja auch im Alten Testament ein Bild auf Jesus. Matthieu Eckler, den die meisten von euch auch kennen, der hat bei uns eine ganze Predigt gehalten, was alles von Josef auf Jesus deutet. Also er ist wie ein Vorläufer von Jesus. Und wenn wir das jetzt in dieser Richtung verstehen, was bedeutet dann diese Handlung, die wir da eben gelesen haben? Also da kamen die Leute zuerst und sie haben das Geld gebracht, so im Stil von Jesus, ich gebe dir da ein bisschen von meinem Zehnten und da mache eine Sonderspende, auch für die Leute in Afrika, da zahle ich auch noch 10 Bibeln, ich gebe mein Geld. Gut, aber das genügt noch nicht. Und dann kommt die zweite Phase, da geben sie dann ihre Kühe, sie geben ihr Land. Irgendwie geht das dann ein bisschen weiter, aber ihr spürt schon, worauf es rausläuft, oder? Am Schluss haben sie nichts mehr. Sie haben nichts mehr, was sie bieten können, außer sich selbst. Und da sind wir beim Kreuz und da sind wir bei Jesus. Da wird es richtig tief, dass du eigentlich kommst und sagst, Jesus, ich habe nichts. Ich bringe mich dir, ich mute mich dir zu mit meiner ganzen Beschränkung, mit meinen ganzen Fehlern, auch mit meinen Begabungen, aber eben auch mit meinen Schattenseiten oder mit meiner Schuld. Und ich habe nichts zu bieten. Ich habe vorgestern einen Seniorennachmittag gehabt und da habe ich gesagt, es gibt eine einzige Frage, wo du ziemlich gut merken kannst, ob du wirklich richtig mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Stell dir mal vor, du würdest jetzt von einer Sekunde auf die andere vor dem Thron Gottes stehen. Nicht vor dem Thron des Pharao, gell? Sondern vor dem Thron Gottes. Und Gott würde dich einfach anschauen und sagen, zum Beispiel, könnt ihr zum Beispiel sagen, sprich. Sprich, rede. Und wenn du dann zu reden beginnst und du fängst damit an und sagst, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht und ich habe mich engagiert und ich habe doch da in der Kirche und da beim Spenden und ich. Wenn das deine erste Intention ist, die du dann sagen möchtest, dann kann ich dir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass du auf dem falschen Weg bist. Dann bist du quasi auf der Rolltreppe nach unten. Wenn du aber sagst, Herr, er ist meine einzige Hoffnung. Und das alles ist, was du sagst. dann hast du alles gesagt, was du zu sagen hast. Und das genügt. Und dann bist du auf der Rolltreppe nach oben. Denn die Bibel sagt, Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und er ist auf der Rolltreppe in Gottes Reich entschwunden. Und alle, die ihm nachfolgen, gehen genau denselben Weg. Und dann gehst du ihm einfach hinten nach und du schaust auf ihn und dann kommt's gut. Und auf welcher Rolltreppe stehst du? Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte von Josef. Danke, dass du uns mit Josef so ein wunderschönes Bild gezeichnet hast, auch von der Art von dir selber. Und danke, Jesus, dass du an unserer Stelle alles auf dich genommen hast, was wir vor Gott nie verantworten und rechtfertigen könnten. Auch wenn es nur kleine Sünden sind in unseren Augen, so bürgerliche Sünden. Wie auch immer, du hast sie getragen. Und du bist unsere einzige Hoffnung. Und wir freuen uns so, Jesus Christus, dass du auferstanden bist von den Toten und der Erste bist, der das neue Leben angetreten ist, in der Form, wie wir es auch erleben dürfen und erlebt haben. Wir wollen dir nachfolgen und wollen Männer und Frauen sein, die dich ehren. Auch mit all den Werten, die wir heute miteinander angeschaut haben. Wir danken dir herzlich. Wir haben dich sehr gern. Segne diese Gemeinde. Amen.